Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast AI or Die. Zu Gast heute wieder der Kevin. Er ist ja gar kein Gast. Wir machen eine dreiteilige Serie. Wer das erste nicht gehört hat, hört da gerne nochmal rein. Man kann aber auch mit der zweiten Folge starten, wenn man es heute ein bisschen technischer haben will. Es geht nämlich um das Thema KI-Agenten. Da wollte ich nochmal mit dir, Kevin, heute eintauchen. Wir wollten nochmal darüber sprechen. Hey, was ist eigentlich der Unterschied zwischen so einem Chatbot und so einem KI-Agenten von diesen Leuten? Weil da habe ich die Frage direkt nach unserer ersten Folge gekriegt. Hey, könnt ihr das mal ein bisschen ausarbeiten? Ich will da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen und verstehen, was ist eigentlich die Intelligenz, von der Kevin in der ersten Folge gesprochen hat. Und dann haben wir gesagt, wollen wir auch nochmal so einen Überblick geben, das Wort, das ich echt schwer aussprechen kann, Evaluierungsmetriken, was das nämlich genau ist, was damit auf sich hat und wie die Qualität sind. Also wir wollen viel über Reifegrad sprechen. Aber erstmal sage ich, Kevin, schön, dass du wieder da bist, schön, dass du die Zeit nimmst, freut mich sehr.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich natürlich, hier sein zu dürfen. Ich habe, wie auch beim letzten Mal schon, extrem viel Lust mitgebracht und ja, spannende Themen, wie du schon angeteasert hast. Und ich denke mal, das werden wir alles heute klären und ordentlich besprechen.
Perfekt. Wenn ihr Bock habt, meldet euch auch direkt für unser Webinar zu den KI-Agents an. Wir haben ja gesagt, Mensch, Podcast kann man viel reden, aber wir wollen auch was zeigen. Das wird nochmal ganz spannend. Du hast da schon was vorbereitet. Ich habe das schon mit dir abgestimmt. Ich kann versprechen, das wird mega geil. Das wird super cool. Das Webinar ist am 10.9. Meldet euch dafür an, kommt vorbei. Bei unserem letzten Webinar hatten wir auch mega Spaß und hatten echt richtig, richtig viele Interaktionen. Das wollen wir gerne weiterführen. Wir wollen eure Fragen beantworten. Dafür sind wir bei AI oder Die auch da. Und wir haben ja auch Evaco dabei. Damit haben wir hier Fachkompetenz an Bord. Besser könnte es nicht sein. Aber gehen wir rein ins Thema. Was fällt dir als erstes so ein, wenn ich sage, ja, diese Agents sind ja nur bessere Chatbots?
Was fällt mir da ein? Stimmt, aber das sollte man vielleicht gar nicht so despektierlich dann betrachten. Ja, also das, was der gemeinsame Nenner ist, ist halt die Interaktion. Ja? Also der Chatbot und am Ende der Agent ist in vielen Fällen oft am Ende auch wirklich das Chatfenster, wo irgendwas passiert und startet. Ja? Also das ist die Gemeinsamkeit. Aber natürlich, wenn wir uns das Thema Chatbots mal jetzt erstmal vielleicht mal ganz kurz angucken, also wo kommen wir da eigentlich her? Also Chatbots waren ja dann erstmal sehr, sehr regelbasiert früher. Wir kennen das alles irgendwie auf eine Webseite, wir gehen auf ein Chatbot, haben 5 Knöpfe zum Drücken oder Antwortmöglichkeiten und gefühlt führt keiner zu der Antwort, die man eigentlich haben möchte. Und da sind wir ja zum Glück jetzt mittlerweile schon drüber hinaus und hinweg. Durch diese ganzen LLMs, durch ChatGPT und Co. wissen wir, okay, das geht auch besser und das klappt ja auch schon mal im ersten Schritt ganz gut. Dann haben wir festgestellt, vielleicht in der nächsten Stufe, bevor wir zum Agent kommen, ging das ja eher so in Richtung RAG. Das ist ja dieses Retrieval Augmented Generation. Ja. Also für die, die jetzt da jetzt nicht direkt irgendwie wissen, worum es da geht, da war eigentlich so die Idee, das kommt daher, dass diese Modelle zwar sehr, sehr schlau sind, die werden ja mit gefühlt allen Daten, die so im Internet verfügbar sind, trainiert, plus noch wahrscheinlich viel, viel mehr und wissen dementsprechend einiges. Die wissen aber ja nicht Sachen, die total aktuell sind und die wissen im Normalfall auch keine Dinge, die zum Beispiel für mich persönlich relevant sind, also wie meine Tagebucheinträge oder wie auch auf Unternehmensbasis habe ich vielleicht natürlich auch interne Dokumente, die aber eine Grundlage sind für viele Prozesse. Das kann so ein Sprachmodell nicht wissen. Und dann hat man gesagt, okay, vielleicht kann ich über eine Vektordatenbank dieses Sprachmodell schlauer machen. Ja, das heißt, von der Idee, ich nehme halt die Intelligenz des Modells und gebe ihm quasi nochmal extra Bücher, die er sich durchgucken kann. Und bevor er eine Antwort gibt, liest er bitte nochmal die Bücher durch. Und das führt dann dazu, dass man halt nochmal so spezifisches Wissen an ein Sprachmodell mitgeben kann. So. Und das machte, sage ich mal, auch schon nochmal auch selbst diese ChatGPT-artigen Modelle nochmal besser. Für viele Business-Use-Cases, also gerade RAGs, ist etwas, was auch in jedem Unternehmen eigentlich einen Platz finden sollte. Und mit dem Agent geht es dann halt immer noch die Stufe weiter. Auch da ist das Thema definitiv auch Wissensdatenbanken. Auch da kann man diese zusätzlichen Informationen hinzufügen. Aber was noch hinzukommt, ist zum einen natürlich das Thema Tools, was wir auch letztes Mal schon angesprochen hatten. Das heißt, ich kann dem beispielsweise immer dieses Thema Python, also ich kann dann sagen, okay, du kannst noch für mich beispielsweise programmieren. Ich kann den Taschenrechner in die Hand geben und sagen, du kannst nur rechnen, was ansonsten die Chatbots nicht so einfach können oder auch diese Sprachmodelle. Ja, also ich kann Tools zur Verfügung stellen und, naja, was es wirklich ganz, ganz besonders dann am Ende macht, ist das Thema, dass sie halt eben auch denken. Ja, das ist, was du auch meintest mit Intelligenz. Ja, das heißt, sie sind halt autonom in irgendeiner Form. Ja, das heißt, sie treffen auf Basis eines Ziels auch eigenständige Entscheidungen, denken, wenn man so möchte. Ja, ich habe eine klare Aufgabe, wie müsste man das denn eigentlich tun und umsetzen? Und dann greife ich auf Wissensdatenbank, dann greife ich auf meine Tools zu und versuche dann eben auf Basis der Zielsetzung die bestmögliche Antwort zu geben. Und das ist natürlich irgendwie dann am Ende, wie man so möchte, ein vielleicht verbesserter Chatbot, aber diese Verbesserung ist größer, als es dann vielleicht dann die Aussage erstmal vermuten lässt.
Witzig, ne? Also man kann, wie du es gesagt hast, das verbesserte Chatbot, jetzt habe ich es in meinem Tonfall negativ gemacht, ne? Du hast es positiv aufgegriffen, das ehrt dich schon mal sehr, dass man sagt, man hat eine positive Einstellung dem gegenüber und sagt, ja, Chatbot war vielleicht die Voraussetzung, dass wir heute mit, sag ich mal, solchen Agents. Und da hast du nochmal, glaube ich, was gesagt, was wir noch rausarbeiten müssen. Der Agent ist nämlich in der Lage, im Gegensatz zum Chatbot, nochmal auf Tools zuzugreifen. Du hast gerade gesagt, der hat halt einen eigenen Taschenrechner. Wenn er das selber nicht im Bauch hat, nenne ich das mal, und lösen kann, hat der Tools, wie er weitergehen kann. Er kann sich sogar mit Hilfe, er kriegt eine Aufgabe, mit Hilfe von Python hast du jetzt gerade genannt. Man merkt, du bist Data Scientist, ne? Deswegen kommt, ne? Deswegen, also kommt das Beispiel logischerweise. Ich würde jetzt sagen, der würde jetzt eher mit dem Frontend dann versuchen, was zu visualisieren, wäre jetzt so mein Beispiel. Der nimmt jetzt Power BI und sagt, hey, die Daten habe ich, jetzt ist die Aufgabe, was zu visualisieren, dann nutze ich Power BI, um das zu visualisieren. Das ist ja der Agent, das ist ja dieses, was es wirklich interessant macht am Ende des Tages. Und da greift auf Python zu, um halt, sag ich mal, Anomalien zum Beispiel zu erkennen, was er noch nicht vorher wusste, einfach mit seinem Skillset, das er hat. Und da wird es dann spannend. Ich will noch gar nicht auf den weiteren Schritt des Denkens, wie du es nennst, reisen. Ich will erstmal nur, er nutzt die Tools, ne? Und so muss man sich das vorstellen. Und heißt das denn, ich gebe dem die Zugänge in diesen Agents einfach nur und sage, hier ist es? Oder muss ich dem halt auch sagen, dem Agent, du bist in der Lage und wenn du es nicht weißt, greif darauf zu? Wie habe ich mir das konkret vorzustellen? Wie läuft das? Wie baut ihr sowas?
Also ich glaube, wir müssen da irgendwie mindestens mal einen Begriff, vielleicht zwei Begriffe jetzt auch nochmal ansprechen, die sicherlich auch in dem einen oder anderen LinkedIn-Feed schon aufgetaucht sind. Haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen. Es geht ja nicht ohne. Und zwar geht es da um beispielsweise das Thema MCP. Protokoll, ja, das steht ja für Model Context Protocol, heißt, das ist sozusagen die Möglichkeit, mit denen ein Agent auf diese Tool zugreifen kann. Ja, das heißt so, die, wenn man das vergleichen möchte, ist es halt sehr, sehr nah dran am Thema API, ja, wo wir auch alle die Möglichkeiten kennen, dass Software miteinander interagieren kann. Ja, wir haben diese Endpoints und können entsprechende Funktionen, wenn man so möchte, übergeben. Und der MCP-Server und MCP-Protokolle, naja, haben eigentlich eine ähnliche Idee, nur dass sie vielleicht noch ein bisschen, also für den Kontext jetzt im Bereich Agents nochmal etwas besser dazu passen, weil sie wurden da von Anthropic für entwickelt, also die wurden spezifisch genau dafür gemacht, bei API oder so ist es ja halt nicht jetzt, sag ich mal, ein spezieller KI-Kontext, wo sie damals für erfunden worden sind, wenn man so möchte. Und das Besondere an diesen MCP-Protokollen ist, ich kann, also ich gebe am Ende nicht eine einzelne Funktion über, sondern ich gebe denen eigentlich eine Liste mit Funktionen. Das heißt, was der Agent kann, ist, ich kann beispielsweise, du hast gerade gesagt, mit Power BI könnte ich jetzt theoretisch halt die Connection machen und müsste ihnen aber nicht sagen, pass mal auf, du kannst dieses an dieser Stelle machen und das musst du so und so definieren, sondern er kann es quasi durchsuchen. Ne? Man macht diese Connection einmal und der Agent kann sagen, okay, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich? Welche Funktionalitäten kann ich überhaupt ausführen? Und würde dann halt in dem späteren Prozess dann sagen, okay, ich kann, ich muss dieses und jenes machen. Ich frage nochmal über den MCP-Server, was ich tun kann und mache das dann. So, das ist das eine Protokoll, was man kennen müsste. Und wenn man das irgendwie auflistet, und deswegen meinte ich, naja, eigentlich müsste man von zwei Sachen sprechen. Es gibt noch dieses Agent-to-Agent-Protokoll. Das kommt dann von Google, wenn ich mich da recht entsinne. Und da geht es darum, wie Agenten untereinander kommunizieren können. Ja, also eine vielleicht eher etwas vertikale Betrachtung, das andere horizontale. Also was dieses MCP ist halt, wie kann ein Agent mit dem Tool eigentlich arbeiten und auch mit Datenbanken und etc., also mit meinem Input, mit meiner Umgebung. Und bei diesem Agent-to-Agent geht es darum, wie können eigentlich Agenten interagieren. Und das ist dann vielleicht nicht der erste Use Case, den man auch im Unternehmen so hat. Aber wenn man das mal größer denkt und wirklich mal in diese Richtung geht, okay, ich habe jetzt nicht nur einen Agent, sondern ich habe vielleicht ein ganzes Team. Ich habe vielleicht 15 Agenten mit verschiedenen Aufgaben. Der eine sammelt meine Daten, der eine prüft die Daten, der andere erstellt darauf eine Planung, was man tun müsste. Dann beispielsweise, ob es Python oder Power BI, wird dann der andere Agent das aufnehmen und was erstellen. Dann prüft das ein anderer Agent. Und das ist dann ganz viel mit Kommunikation hat das zu tun. Also ne, wie gesagt, gerade unabhängig davon irgendwie, in welche Richtung. Es gibt dafür mittlerweile eine Möglichkeit. Und genau, das sind Themen, die man sicherlich auch noch berücksichtigen müsste, wenn man sich mit dem Thema jetzt auseinandersetzt.
Ja, ich glaube, man muss da halt in größeren Ökosystemen denken und in Systemen denken. Wir sind natürlich jetzt schon wieder immer sehr schnell und sehr weit zu sagen, ja, dann greift Agent auf Agent auf Agent zu und malen uns jetzt schon die schönsten Bilder aus, wie das alles funktionieren könnte. Aber erstmal ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dieser Gedankengang, er kann Tools nutzen und er ist ja selber ein Tool. Das sind, glaube ich, schon mal philosophisch gesagt, das sind schon mal zwei Themen. Und das, wo du, glaube ich, jetzt als Mensch dir jetzt erstmal vergegenwärtigen musst, was bedeutet das denn für mich? Das bedeutet, ich wäre eher zum Direktor. Ich werde derjenige, der kreativ die Sachen miteinander vernetzt, der dann sagt, so und so müsste es ja funktionieren. Ich werde zum Prozessbauer. Ich bin aber nicht mehr derjenige, der die Arbeit selber umsetzt und auf Leute verteilt. Das heißt, da glaube ich, ist mir das kreative Potenzial, weil wir reden natürlich auch bei Agents über Performance. Das heißt, ich kann ja wahrscheinlich jetzt morgen nicht den Super-Agent für meine kleine Beratungsfirma hier bauen, die dann alles automatisch macht. Macht das erstmal, tut erstmal und fangt im Kleinen an. Ihr werdet relativ schnell merken, wie komplex es ist. Und dann ist, glaube ich, auch noch das Spannende ist, dann brauchst du wieder Fachexpertise, um diese Agents sinnvoll zu vernetzen. Weil ich weiß ja selber, wir kennen das alles, dieses Cross-Divisionale in irgendwelchen Organisationen, die relativ groß sind. Das ist eine Katastrophe. Es gibt den alten Satz, wenn Siemens weiß, was Siemens wüsste, ne? So nach dem Motto, das heißt im Umkehrschluss einfach, ja krass, die wissen gar nicht, welche Schätze. Und das zu heben, diese Prozesse zu bauen, diese Agents, die dann miteinander nach vorgegebenen Metriken in irgendeiner Form funktionieren, Katastrophe, sag ich euch. Also goldene Zeiten für Berater, goldene Zeiten für Leute, die konzeptionell denken, goldene Zeiten für Leute, die das technisch auf die Straße kriegen. Aber das finde ich nochmal spannend, weil wir machen jetzt schon wieder das große Bild auf. Ich glaube, viele wären froh, wenn sie mal ein Agent bei sich organisatorisch, der jetzt wirklich was bringt, umsetzen würde.
Ja, das stimmt. Also vor allem den Punkt, den ich da sehr spannend fand, ist, du hast vollkommen recht, in der Zukunft ist es wahrscheinlich so, ich meine, wir wissen es ja alle nicht, dass wir in der Tat alle unabhängig von der Position eigentlich in die Rolle schlüpfen, irgendwie ans Vorgesetzten irgendwie, als ob es Direktor ist oder Teamlead, wie auch immer. Aber es ist in der Tat so, dass man sich das, glaube ich, ganz gut so vorstellen kann, dass man wirklich in der Lage sein muss, sehr strukturiert, organisiert zu denken. Ich muss verstehen, was ich tue und dann die Aufgaben auch klar verteilen. Und das ist ja schon vergleichbar auch mit aktuell schon den Stellen, die es ja schon gibt. Es ist sehr, sehr menschlich. Ich meine, nicht ohne Grund ist es so, wenn man sich halt anguckt, wenn jetzt aktuell diese AI-First-Kampagnen ausgerufen werden von den großen US-Companies, wenn man da mal die ganzen Nachrichten und geleakten E-Mails durchliest, da steht ganz, ganz oft drin, wir behandeln Agents auch wie Mitarbeiter. Ja, die sind teilweise ein Organigramm etc. Wenn wir uns die Entwicklung generell mal angucken, wir erkennen extrem viele menschliche Komponenten. Es gibt beispielsweise, das Thema Halluzination ist etwas, was total menschlich ist, das passiert. Es gibt sowas wie emergente Effekte. Das heißt, dass der Effekt, der sich einstellt, wenn Large Language Models extrem viele Daten bekommen, dann ist es halt so, dass ab gewissen Schwellenwerten auf einmal Funktionen hinzugekommen sind, die gar nicht klar waren. Also die waren gar nicht darauf trainiert. Ne? Also zum Beispiel, ich meine mich zu erinnern, das war zum Beispiel beim Thema Coding. OpenAI hatte immer mehr Daten hinzugefügt und ab einem Kipppunkt, sage ich mal, konnte auf einmal konnte das Modell sehr, sehr gut programmieren. Und keiner wusste so direkt, warum das so ist. Und ich finde, das klingt erstmal total gruselig und abstrakt vielleicht im ersten Moment, aber es ist irgendwie auch menschlich. Also wenn wir uns mit einem neuen Thema auseinandersetzen, auch in der Schule, wir machen unsere Übungsaufgaben und wir machen eigentlich nur das nach, was vielleicht der Lehrer uns beigebracht hat. Aber ab irgendeinem Moment, wenn es wirklich verstanden ist, dann wiederum hat das eben nochmal so einen Effekt, dass ich auf einmal irgendwie viele andere Dinge besser kann. Und das hat dann, also worauf ich hinaus will, es ist sehr, sehr menschlich und dementsprechend glaube ich, man hat das zu haben, eine Führungskompetenz wird viel wichtiger einfach für jeden von uns.
Super geil, super geil. Man sieht, du kommst von der anderen Seite. Ne? Du bist Data Scientist, ich bin Geisteswissenschaftler. Du sagst, das ist ja super menschlich. Ne? Ich würde eher andersrum argumentieren und sagen, das ist super maschinell. Das ist für mich im Prinzip vom Maschinellen. Ich kippe und plötzlich wird die Maschine immer besser, 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 besser. Das heißt ja nur, jetzt auch, wir werden echt philosophisch, ne, dass der Mensch halt maschinell funktioniert hat und dass der Mensch auch so ausgebildet, weil du hast das Schulbeispiel gebracht, so ausgebildet wurde und trainiert wurde, dass er funktioniert wie eine Maschine. Also ein Fabrikmitarbeiter zu gewissen Zeiten und so weiter. Das heißt, das, was du nämlich jetzt, sage ich mal, witzigerweise, weil du von der anderen Seite kommst, als tiefst menschlich in diesen Sachen wiedererkennst, ist etwas, wo ich immer sage, das ist ja nicht das Wesen des Menschen. Der Wesen des Menschen ist ja ein, etwas ganz anderes, schöpferisches, generisches, wo du sagst, der kann das gut. Jetzt müssen wir uns halt nur von den Maschinen wieder mehr differenzieren und das, was wir im Ursprung sehr, sehr, sehr gut können, ne? Was, sag ich mal so, Schiller mit der, jetzt nicht, erzähl's jetzt nicht. Nein, wir sind Tech-Podcast, wir bleiben dabei. Aber nochmal spannend, das wäre nochmal eine Folge für sich, aber ich finde, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dieses Orchestrieren, sagen wir Dirigent, vielleicht ist das ein schön besetztes Wort, für diese verschiedenen Agents, für die verschiedenen Systeme, du kannst auf Python zugreifen, du kannst da was machen, du kannst auch, sag ich mal, erstmal diese LMMs auf ein gewisses Niveau bringen, wo du vielleicht gar nicht weißt, wo geht die Reise hin. Aber du hast nochmal gesprochen, Denken. Da will ich, glaube ich, nochmal hin. Nach dem Motto, das Ding kann selber Entscheidungen treffen. So hattest du Denken jetzt erstmal, glaube ich, definiert. Widersprich mir ruhig. Und das bedeutet, was muss ich da genau tun als Unternehmen, damit dieses Ding dann tatsächlich, sag ich mal, eine denkende Entscheidung trifft. Für mich ist es Wahrscheinlichkeit. Also nach dem Motto, es geht knallhart vor und sagt, was ist am wahrscheinlichsten und das nehme ich jetzt. So. Und das bezeichnest du als Denken. Finde ich ganz spannend. Was bricht das nochmal runter? Wie funktioniert das denn so technisch? Wie hat man sich das vorzustellen, so als Laie, wie ich das bin, der jetzt so Geisteswissenschaftler bla bla gemacht hat? Was habe ich mir vorzustellen? Was passiert da genau?
Ja, auch das ist ein spannendes Thema. Ist das Denken irgendwie, wie mathematisch ist das auch bei Menschen? Also ich merke, wir müssen auf jeden Fall da nochmal eine extra Folge am besten rausmachen, die in eine andere Richtung geht. Ja. Also, wie muss man sich das vorstellen? Also eigentlich ist es jetzt, also wir müssen beispielsweise nicht Denkprozesse definieren oder sowas, ne, falls der Gedanke jetzt irgendwie kommt in irgendeiner Form. Also diese Large Language Model bringen ja, wenn man so möchte, jeder, der jetzt eben ChatGPT oder Copilot Kunde hat, ja diese Erfahrung ja auch, wo man, okay, irgendwie wird irgendwie die Anfrage von mir nochmal kleinteilig irgendwie nochmal runtergebrochen, ne, diese Reasoning Modelle, wie man sie ja dann auch kennt, da kann man ja sogar den Denkprozess sich anschauen, ja, wo man sagt, okay, offensichtlich irgendwie muss ich jetzt eine Webseite erstellen, also muss ich erstmal eine Recherche machen, also muss ich dieses und jenes machen. Das heißt, das bringen ja diese Modelle grundsätzlich auch schon mal mit. So, und was wir auch den Modellen immer mitgeben, ist halt, wie schon gerade gesagt, ein Ziel, und die kriegen auch ihre Prompts, also ne, die Beschreibung, was sie auch wie zu tun haben. Das heißt, ich kann sowas wie eine Handlungsempfehlung mitgeben und dann bei dem Beispiel oder bei dem Thema von gerade zu bleiben, ich muss mir einen Agenten eigentlich genauso vorstellen wie einen neuen Mitarbeiter. Der ist halt super schlau, den habe ich von der Uni geholt, der kriegt gutes Geld, aber der hat am Ende trotzdem ja keine Vorstellung initial, was ich eigentlich von ihm erwarte. Er kennt das Unternehmen nicht, er kennt nicht meine Erwartungshaltung. Meine Aufgabe ist es dann, ihm das genau mitzugeben, zu sagen, pass mal auf, das ist unser Unternehmensstandard, so haben wir die Prozesse bis jetzt gemacht und das fanden wir gut und das sollst du bitte mitnehmen. Und das sind so Sachen, die muss man natürlich schon den Agenten halt mitgeben und da gibt es dann auch vielleicht unterschiedliche Ansätze, ob ich das wirklich in so einem Prompt, das ist dann, wenn man das sich mal die meisten Oberflächen so anschaut, das ist halt wirklich auch so ein Textfenster, ja, das kann man natürlich irgendwie auch coden oder so, aber im Endeffekt ist es immer, ich schreibe das wirklich, was er zu tun hat. Ich kann auch dieses Thema Wissensdatenbank, hatten wir ja auch schon als Thema. Das heißt, ich kann auch beispielsweise irgendwelche Richtlinien ihm mitgeben, ne, wo ich das immer runtergeschrieben habe, einfach wie was gemacht werden soll. So, und dann würde er entsprechend halt auch da, gibt es auch verschiedene Modellauswahlen, aber das dann eigentlich selbstständig übernehmen. Also das funktioniert schon ganz gut. Und dann, ob er das gut oder schlecht macht, das ist sicherlich auch nochmal eine spannende Frage. Das hatte ich jetzt gerade so ein bisschen geskippt, das ist ja schon mal angeteasert, also das Thema halt, wie kann ich sowas auch wie Qualität bemessen. Und das ist an vielen Stellen wichtig, aber an der natürlich auch, ne? Weil also denken können wir alle und wir alle wissen, man kann auch falsch denken oder halt nicht gut genug denken oder nicht ausführlich genug. Und dementsprechend ist es natürlich aus unserer Perspektive immer wichtig zu gucken, okay, macht ihr denn das auch gut? Das, ne, und das können wir dann beispielsweise ja vor allem an dem Output im einfachsten Fall natürlich erstmal überprüfen. Aber grundsätzlich können beispielsweise auch die Interaktion untereinander ein Thema sein, ja, wo ich sagen könnte, also es gibt, um das nochmal vielleicht allgemeiner zusammenzufassen, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten zu gucken, ob das, was ich da gerade mache, gut funktioniert oder nicht. Also wichtiger noch eine Stufe davor ist, dass man sich das anguckt, ja, weil fairerweise, wenn man sich jetzt irgendwie so anguckt, ganz viele Beiträge auch oder wie es umgesetzt wird. Ich war auf ganz, ganz vielen Events dieses Jahr und wenn ich dann irgendwie die Vorträge mir angehört habe zum Thema RAGs, zu Agents, weil so meine Standardfrage und wie messt ihr am Ende die Qualität des Outputs? Mhm. Weil auch das vielleicht wieder auch eine philosophische Frage. Wie möchte man denn Sprache bewerten? Ne? Ja, aber das ist ja, ich meine, das hat so viele Facetten. Also zum einen geht es darum, ist das, was ich sage, richtig? Also wenn von mir halt ein blauer Elefant ist, dann hat er die Farbe blau oder nicht. Das kann ich in irgendeiner Form prüfen. Aber ich könnte natürlich auch beispielsweise evaluieren, na gut, ich sage, da ist ein blauer Elefant. Ich könnte das aber auch lyrisch ausschmücken. Ich kann das am Ende, sage ich mal, in 10 Minuten erklären mit ganz vielen Wörtern oder nicht. Das könnte ich bewerten, je nachdem, was ich für einen Kontext habe. Wenn ich zum Beispiel im Marketing bin, ist es vielleicht für mich auch ganz wichtig, dass halt Sprache irgendwie facettenreich ist und einen gewissen Stil hat. Wenn ich jetzt vielleicht ein Jurist bin, dann brauche ich eine klare Antwort und die muss möglichst genau sein, wie es da steht.
Ja, ich habe da, du hast ja diese semantischen Modelle, sprichst du gerade an, da habe ich ein sehr schönes Beispiel. Also ich habe das Beispiel oft gehabt, wenn ich Visualisierung gemacht habe mit Fachbereichen und dann ging es darum Personalkosten. Welche Farbe haben Sie? Das passt nochmal besser. Du willst mit dem blauen Elefanten dahin. Und dann sagt man aber, dann die Personalkosten sind ja bei uns rot. So, das sagen Leute, die im Finance sitzen und sagen, ja, Moment, das sind auf die Gesamtkosten gesehen des Unternehmens, das ist ja schlecht. Jemand, der im Recruiting sitzt, sagt, wieso, steigende Personalkosten ist doch super, wir erzielen wir stellen mehr Leute ein, wir geben mehr Geld aus, das ist doch total super. So, ihr kennt alle diese Beispiele. Innerhalb des Menschen ist diese Betrachtungsweise. Und jetzt ist ganz spannend, du musst diesen Agents dann ja auch sagen, wer bist du, in welcher Rolle, was sind da für uns die Regeln und wie funktioniert das? So, und jetzt kannst du den jetzt einfach alleine laufen lassen. Und dann wird ja nach Motto, wie messe ich jetzt die Qualität der Aussage, wenn man dieses Problem da auch nochmal hat, muss ich ja eigene Qualitätsstandards auch entwickeln, die ich darauf bemesse, weil sonst gibt dieses Ding wahrscheinlich, also widersprich mir, einfach eine willkürliche, ihm wahrscheinlichst vorkommende Antwort, oder?
Ganz genau. Naja, also alles, was hinter diesen ganzen großen Sprachmodellen steckt, ist am Ende nichts anderes außer ein Prognosemodell, und zwar die Prognose des nächsten Wortes. Ja, also sie werden dann oft dann trainiert mit Lückentexten oder vervollständigen den Satz. Aber am Ende, das, was sie machen, ist eine Vorhersage, was das wahrscheinlich nächste Wort ist, auf meine Frage. Und deswegen hast du vollkommen recht, das ist das, was da passiert. Und wenn ich Kontext schaffe, dann kann man sich vielleicht vorstellen, dann versuche ich das einzugrenzen, das ist wie so eine Art Filter. Und das erhöht dann unter Umständen die Wahrscheinlichkeit, dass ich das tue, was richtig ist. Weil wir halt eben annehmen, dass ganz viel irgendwie in dieser Welt und nach Sprache irgendwie auch nach mathematischen Strukturen folgt tatsächlich. Aber genau, man muss tatsächlich das dem so mitgeben. Und dann, wie gesagt, kann man manche Sachen bemessen, auch manchmal irgendwie Sachen, die etwas vielleicht objektiver sind wie Geschwindigkeit. Aber wenn wir jetzt schon einen Schritt weiter denken, irgendwann bin ich mir relativ sicher, wird dann auch, wir stellen Unternehmen genauso vor, wird es auch vielleicht im agentischen Framework eine HR-Abteilung geben, die beispielsweise auch Qualitäten da bemisst und ne, ist die Person überhaupt, bildet sie sich weiter, wenn man so möchte, gibt sie schlaue Antworten oder nicht, wo auch dann einzelne Agenten vielleicht evaluiert werden, ja, und dann am Ende auch mal sagt, okay, du funktionierst nicht, du wirst gar nicht in der Interaktion benutzt, deine Antworten sind typischerweise falsch oder du brauchst viel zu lange dafür, also auch da könnte man sich noch ganz viele Next Steps vorstellen, was dann noch was Richtung Qualitätskontrolle so ansteht. Aber auch jetzt, ne, total wichtig, bitte, und das muss auf jeden Fall hängen bleiben, wenn man jetzt ein Rack baut, wenn man jetzt auch ein Agent probiert. Also probiert es gerne, auch einfach ein Use Case, da macht man ja nichts verkehrt erstmal, um so ein Gefühl zu bekommen. Aber wenn ihr das ein bisschen größer denkt oder wenn es halt wirklich auch im Unternehmen halt eine Relevanz ist und es mehr als so ein Hobbyprojekt ist, dann sieht er zu, dass am Ende halt Qualität auf jeden Fall direkt bemessen wird, ja, dass das nicht komplett blind ist, was da passiert und die Bemessung nur auf Basis vom Bauchgefühl passiert. Aber das ist ja die Realität. Also wie muss ich mir das sonst vorstellen normalerweise? Ich habe jetzt meinen Agent und der gibt mir einen Output und dann sitzt jemand und sagt, ja, glaube ich oder glaube ich nicht. Aber das ist natürlich, wenn man jetzt im Business-Kontext unterwegs ist, einfach viel zu wenig. Und das muss man auf jeden Fall auch nicht so machen, weil, und das wird auch Teil in unserem Webinar sein, man kann das tatsächlich mit wirklich KPIs evaluieren. Und ich meine, auch wenn man sich mal vorstellt, wie entwickle ich ein Modell eigentlich weiter? Ja, das ist ja auch so eine Sache. So, ich bin ein Data Scientist, wie du schon jetzt schon mehrfach herausgestellt hast.
Ich wusste es übrigens wirklich nicht. Ne? Also okay. Ich habe es durch das Gespräch quasi von uns beiden, dass du wahrscheinlich Data Scientist bist, aus verschiedensten Merkmalen war es dann hochgradig wahrscheinlich, dass ich gemerkt habe, der ist bestimmt Data Scientist.
Du wärst das ideale Sprachmodell.
Ich merke, ach, siehst du? Ja, richtig. Nichts anderes gemacht.
Also genau. Ne? Das ist, also vielleicht für die, die sich auch dann im Data Science Bereich nicht so auskennen, oder beim Thema KI ist es total wichtig, dass wenn man so ein Modell entwickelt, was auch eine Kennzahl prognostiziert, ja, dann gibt es auch da immer KPIs, die einem sagen können, wie gut das Modell wirklich funktioniert. So. Und dann, typischerweise ist der Prozess sehr iterativ. Ja, das heißt, ich kriege jetzt meine Kennzahl ausgespuckt und die möchte ich besser machen. Ja, aber ich habe quasi was, woran ich mich orientiere. Und dann kann ich Daten verändern, hinzufügen, ein anderes Modell nehmen. Und wie soll ich denn am Ende des Tages ansonsten auch bewerten, ob das, was ich gemacht habe, gut ist? Ich muss ja irgendeine Kennzahl haben. Und das ist da totaler Standard. Das macht wirklich wahrscheinlich jeder Data Scientist. Aber bei den LLMs ist es auch ein frisches Thema, haben wir das nicht. Und deswegen bitte immer da einen Blick drauf haben, wenn man da irgendwie in die Diskussion geht, direkt Qualitätsmetriken, Evaluierungsmetriken, gucken irgendwie, dass das, was man macht, wirklich auch nachvollziehbar und gemonitort wird, ist super wichtig. Auch wenn es Text ist und vielleicht erstmal sich gar nicht so anfühlt, als müsste man da mit Zahlen arbeiten.
Ja, ich glaube, das ist nochmal eine ganz wichtige Sache, dass wir das erste Mal auch in so einem Zeitalter sind, wo das Tool, sprich so ein Agent, gebaut werden kann, um sich selbst zu überwachen. Also ich glaube, das ist ja neu. Man, sag ich mal, wenn du jetzt früher eine Maschine hattest, Deutschland, Maschinenbauland etc., da hast du dann die Daten ausgewertet und hast geguckt, wie lief die Maschine, wie ist es, wie funktioniert es, wie ist da die Performance und so weiter. Das hast du gemacht. Jetzt gehst du aber ja schon einen Schritt weiter, gehst mit der Analyse auf das Tool und versuchst dann nur noch in Rahmenbedingungen, Leitplanken nenne ich das ja gerne, dann gib mir was raus, was dir persönlich auffällt nach meinem Erfahrungsschatz heraus. Und das ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir Tools bauen, die Tools wiederum überwachen. Es sei denn, es gibt bestimmt irgendwas Kriegerisches, was ich jetzt nicht weiß und irgendwas Blödes, was schon mal fies gemacht wurde, was so in der Uni-Vorlesung dann irgendwann immer gesagt wird, das ist, gibt es bestimmt, möchte ich jetzt aber gar nicht drüber diskutieren, aber im Business ist das eigentlich nicht der gewohnte Prozess. Es ist eigentlich immer Tool, Mensch.
Ja, und auch da auch, also ich merke schon, dass das Thema ist nicht umso, also ich meine, das ganze Thema Gen AI oder Sprachmodelle, das ist ja nicht nur irgendwie total eng an Neurowissenschaften geknüpft, aber auch, ich mein, auch oft eben auch sehr, sehr philosophisch. Ja, man kann ja auch die Frage stellen, kann jetzt beispielsweise ein LLM sich eigentlich selbst überwachen? Also ist das überhaupt möglich? Ne? Ist das nicht irgendwie so, wie gut sind wir selbst als Menschen auch darin, eigentlich unsere eigenen Aussagen nochmal wirklich kritisch in Frage zu stellen und zu bewerten? Was man aber da vielleicht beispielsweise auch aufmacht, wir haben ja auch verschiedene, sage ich mal, Möglichkeiten oder verschiedene Modellhersteller, auf die wir zurückgreifen können. Das heißt, was man schon machen könnte, auch in so ein Agentic Framework, da muss man sich jetzt auch nicht nur für die OpenAI-Lösung, sage ich mal, jetzt sagen, ich mache nur dieses oder mache die ganze GPT, ob jetzt 4.0 oder 3, spielt gar keine Rolle. Aber es gibt ja eben auch Google oder es gibt irgendwie Anthropic mit diesen ganzen Cloud-Modellen. Was man auch ganz gerne macht, ist halt einfach, man nimmt nochmal ein anderes Modell, was ja auch vielleicht mit anderen Daten trainiert wurde und was nochmal anders feingetunt wurde und sagt, prüft euch doch mal gegenseitig, ne? Oder guckt doch mal, ob die Aussage stimmt. Und könnte so sagen, auch da, als würde man aus einem anderen Unternehmen jemanden reinholen und sagen, guck mal, ob das, was ich gemacht habe, eigentlich gut ist. So, das würde also auch nochmal, ist mal eine andere Ebene. Das heißt, ja, aber ist super spannend, ne? Und das ist ja jetzt auch nicht, sag ich mal, jetzt, also wir sind ja auch noch am Anfang. Und ich glaube, da kommt auch noch viel, viel mehr. Und was jetzt schon möglich ist und was wir uns jetzt auch schon vorstellen können, das ist, finde ich, schon enorm. Ich glaube, aber da erwartet uns noch ganz, ganz viel mehr.
Jeder kann das ja mal, wenn er so diese klassischen Gen-AI-Anwendungen, die ja en masse auch frei verfügbar sind, jetzt mal ausprobieren. Und dann kann ich nur die Empfehlung geben, lasst euch mal ein Prompt schreiben von ChatGPT für das Bildprogramm Midjourney. Und davor habt ihr es aber selber mal probiert. Ihr werdet merken, dass es, wenn ihr noch nicht erfahren seid, wie gut ChatGPT dir das dann für Midjourney ausgibt. Und dann nehmt ihr denselben Prompt und kopiert diesen wieder in ChatGPT und guckt, welches Bild da rauskommt. Ihr werdet erstaunt sein, wie wichtig es ist, wie die Modelle trainiert sind als solches, wenn ihr die Ergebnisse nachher bewertet. Also sprich, das Prompting für Midjourney, hammergeil in ChatGPT, wo du sagst, das hättest du als Mensch selber jetzt nicht so gut hinbekommen, kannst ein bisschen feinjustieren. Dann das Ergebnis von Midjourney, hammergeil. Im Gegensatz aber zu dem, was ChatGPT als Modell rausgegeben hat, weil es halt nicht so ultra nahe, du kriegst gut Comics und sowas raus, die sind relativ einfach so. Aber diese, sag ich mal, fotorealistischen Bilder, die man oft sieht, wo man es nicht mehr erkennen kann, ne, wo man echt sieht, oh krass, also Fotografie und Stock ist fertig einfach. Und das finde ich spannend, da kann das jeder mal für sich selbst erlebbar machen, was es bedeutet in verschiedenen Modellen, die sich dann aber wieder überschneiden, wo man das auch wieder bewerten kann oder auch, wo das auch ist, die Leute haben so Angst vor Fake News etc. Diese Modelle sind relativ gut darin, ob es KI ist oder nicht. Das heißt, man kann da auch sehr schön mal ein Bild reinladen von Midjourney und ChatGPT fragen, ist es echt oder nicht. Also das heißt, spielt ruhig mal damit rum, so um ein gewisses Verständnis dafür zu kriegen, dass verschiedene Modelle anders wirken. Und wie das gute alte Tradition ist, ich habe jetzt nochmal so einen Do-it-yourself-Tipp für zu Hause mitgegeben, ist es so, Kevin, du hast hier die letzte Worte, ne? Also ich muss das Wort Evaluierungsmetriken nochmal sagen. Insofern darfst du aber trotzdem sagen und tun lassen, was du möchtest. Darfst du nicht sagen, vielen Dank für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen, dass du da warst. Hat mir sehr gut gefallen, die Folge. Beim nächsten Mal reden wir dann nochmal rüber, wie läuft das alles organisatorisch? Was muss ich tun? Wir sind da heute schon ein bisschen reingegangen. Wir gehen dann nochmal in den Deep Dive rein. Ansonsten sagen wir natürlich, kommt bei uns nochmal gerne ins Webinar. Anmelden könnt ihr euch unten in dem Link. Und sonst gibt's noch den Data Talk von Evaco. Da wirst du auch eine Rolle spielen. Da gibt es einen Workshop, habe ich beim letzten Mal gelernt. Hört euch auch nochmal die letzte Folge an. Hört euch die zukünftige Folge an. Und lasst gerne einen Kommentar darauf, wenn ihr das feiert. Weil dann machen wir es mal öfter. Kevin, deine letzten Worte.
Ja, also erstmal möchte ich dich da nicht alleine irgendwie stehen lassen. Also ich finde das Wort auch sehr schwierig mit Evaluierungsmetrik. Ich noch schlimmer finde ich Orchestrierung oder so. Also
Orchestrierung, das finde ich ganz gut.
Ja. Ja, guck mal, ne? Also das ist ein Bereich mit relativ vielen schwierigen Worten. Zum Glück kommen jetzt bald die Agenten, die dann alles übernehmen, auch das Sprechen. Also von daher, mir ist wichtig, dass auf jeden Fall nochmal hängen bleibt, dass man das Thema auch so ein bisschen konzeptionell immer auch betrachtet, dass man zwar anfängt, aber wenn man halt das Ganze größer aufziehen möchte, das, was wir auch nächstes Mal so ein bisschen besprechen werden, ist ja irgendwie auch diese organisatorische Komponente, aber auch die Qualitätsmetriken. Da gibt es wirklich ganz, ganz viel. Und weil es, glaube ich, letztes Mal angeteasert hat, wir haben gar nicht drüber gesprochen, groß war das Thema, ob welchen Einfluss das auf unsere Jobwelt wahrscheinlich haben wird. Da musste ich jetzt gerade dran denken, als du es gesagt hast, außer von Midjourney und Co. so gesprochen hast. Ich glaube, selbst wenn manche Aufgaben wegfallen, es entstehen ganz, ganz viele neue. Und beispielsweise das Verstehen, was da eigentlich so passiert, wird, glaube ich, eine große Rolle zukünftig mal spielen. Von daher der Impuls nochmal, das Ganze positiv zu betrachten irgendwie und loszulegen. Genau.
Tschüss. Tschüss.